Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Trifft sich sehr gut die Folge, denn ich muss noch zum Tierarzt und noch ein paar Sachen abholen. Dementsprechend lass uns eine Folge machen und dann kann ich hinterher entscheiden, ist dieser Tierarzt noch gut für mich oder muss ich ihn im Zweifel vielleicht sogar wechseln. Hallo Sarah.
Hallo Mike, wie lustig, dass du das sagst. Ich habe jetzt in einer Stunde meinen Termin mit Boogie, meinen nächsten. Ich krieg gleich eine Spritze.
Oh, guck mal. Dann. Aber du bist richtig, dass das noch der richtige Tierarzt ist?
Ja, absolut.
Gut.
Also ich war mir selten so sicher wie bei der Tierärztin. Und ich war ja bei vielen Tierärzten.
Ja.
Und ich habe ja sogar eine Ausbildung als Veterinärmedikantin. Also
so.
Ich glaube, jetzt fühle ich mich schon sehr
jetzt
sicher.
Jetzt bist du aber richtig drin im Thema, würde ich sagen. Aber richtig.
Yes.
Bevor wir da aber eintauchen, und das wird die schwierigste Folge wahrscheinlich ever, weil woran macht man das denn fest? Können wir auch nur immer wieder sagen, wie wir es erleben. Und werden hier den Teufel tun und sagen, bitte geht nicht zu Professor Dr. Müller in der Wolkensteinstraße in, weiß ich nicht, sondern geht dahin. Das ist natürlich totaler Unsinn. Aber eher, damit ihr auch so ein bisschen eine Temperatur kriegen könnt. Vor allen Dingen auch dann, wenn man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Tierärzten hat. Weil man vielleicht den ersten Hund hat, die erste Katze, das erste Meerschweinchen. Obwohl, ist das ein Meerschweinchen-Podcast? Eher nicht.
Mhm.
Genau. Bevor wir aber da reintauchen, wie war der Hundemoment von Sarah Noack?
Der ist jetzt schon was länger her, weil ich wollte den doch nochmal erzählt haben. Irgendein EM-Spiel war es, Deutschland gegen Schlag mich tot, weiß ich nicht mehr. Vergessen.
Ja.
Wir waren unterwegs, wir kommen zurück nach Hause, es ist spät und ich schlaf mit dem Schlafzimmerfenster zu den Feldern hin und das Fenster ist nachts immer auf und ich höre verzweifeltes Rufen. Pfeifen, rufen, pfeifen, rufen. Wir haben inzwischen sowas wie 23 Uhr und es geht so die ganze Nacht. Und ich habe am Fenster gestanden, konnte natürlich nicht sehen, weil es war dunkel, aber ich hörte also immer wieder, wie ein Mensch hin und her lief und immer gerufen hat. Molly, Molly. Nee, Lotta, nicht Molly, Lotta. Lotta, Lotta, Lotta. Pfeifen, pfeifen, Lotta, Lotta. Und ich wusste ja, was das bedeutet. Mhm. Und habe kein Auge zutun können. Und am nächsten Morgen direkt, also die ganze Nacht eigentlich immer wieder, aber am nächsten Morgen relativ früh dann bei Facebook den Aufruf gesehen. Die Hündin ist also entlaufen aus einem Garten, irgendwie in der Panik entlaufen und hat das Weite gesucht und die Halter waren völlig fertig und haben unseren gesamten Stadtteil plakatiert, haben alles in Bewegung gesetzt, einschließlich hier Suchhunde, die Hunde suchen, also nicht Man-Trailer, sondern Dog-Trailer. Also jeder sprach über diesen vermissten Hund. Ich stand dann fast nur noch am Fenster, weil ich habe ja einen guten Blick auf die Felder und habe immer gehofft, dass ich sie dann irgendwann sehe. Ich habe auch hier und da dann mal die Halter getroffen, die mir einfach so schrecklich leid taten. Die haben teilweise auf so Klappstühlen am Feldrand gesessen mit so einem Sonnenschirm über dem Kopf und einfach gewartet, ob sie sie sehen. Also ich habe selten in so fertige Gesichter geguckt. Das war so viel Angst, so viel Verzweiflung, so viel Sorge. Es tat mir so weh. Wir haben unsere ganzen Spaziergänge hier auf das Karree gelegt, in der Hoffnung, dass wir irgendwie vielleicht auch eine Sichtung haben, die wir melden können. Wir sind dann in der Zeit nicht rausgefahren, um bloß nichts an Möglichkeit verpassen zu können. Und die wurden immer hier und da mal gesichtet. Naja, und nach 3 Tagen machen sie morgens die Tür auf und wer sitzt vor der Tür? Der Hund. Ist wiedergekommen. Die hat gesucht, ne? Und die hatte halt, weil das eine ängstliche Hündin aus dem Tierschutz ist, hat die sich immer wieder nicht in diesen Stadtteil reingetraut. Also die war wohl die ganze Zeit irgendwo an den Feldern und die ist quasi aus dem bewohnten Gebiet raus und hat sich nicht mehr richtig reingetraut. Und irgendwann am frühen Morgen hat wahrscheinlich der Hunger ihr dann doch nochmal Mut gemacht und dann ist sie doch nach Hause gelaufen. Und ja. Aber das war sowas.
Boah.
Ja, genau.
Boah. Oh wei, oh wei. Okay, das ist aber krass. Krasse vermissten Geschichte.
Ja. Ja, ich meine, es werden ja halt ganz, ganz viele Hunde vermisst. Und ja, ich bin auch in so mehreren Gruppen, gerade hier, sollte auch jeder machen, ne? In seinem Stadtteil, in diesen Gruppen drin sein, dass wenn einer vermisst ist, man halt auch mit die Augen aufhalten kann, dass man das mitbekommt. Weil ich kann ja keinem in Berlin helfen, aber jetzt in meiner Umgebung hier, wo ich eh unterwegs bin, dann ist das ja nicht schlecht, wenn ich weiß, wie der Hund aussieht. Ich dann auch weiß, soll der angesprochen werden? Kann der angesprochen werden? Ist es ein ängstlicher Hund? Soll ich nur eine Sichtung melden? Und dann fotografierst du dir ja immer die Nummer ab und hast die halt auch dabei. Weil wenn du den Hund siehst, dann rufst du ja sofort da an, damit die sich gleich auf den Weg machen können. Das ist jetzt auch so ein Fall gewesen. Damit appelliere ich jetzt hier auch nochmal an alle Menschen. Wenn ein Hund vermisst wird und da steht irgendwo, bitte nicht, keine Einfangversuche, nicht ansprechen, dann mach das auch nicht.
Besser
es gibt wirklich Leute, die dann immer noch denken, doch, also ich krieg das schon hin, ich lock den jetzt.
Bin der Hundeflüsterer.
Und zack ist, ja, und zack ist der Hund wieder weg. Also man, das hat schon seine Berechtigung, wenn das da steht, ne? Also echt einfach die Nummer aufschreiben und damit hat man am meisten geholfen, indem man dann wirklich einfach sich zurückzieht. Und dann da anruft und sagt, ich habe den gerade gesehen, der ist jetzt da und da. Und dann können die Menschen sich sofort auf den Weg machen und haben die besten Karten, den Hund wieder zu bekommen. Mhm. Ne? Ja. Ja, das war mein Hund im Moment. Aber ich habe den letzte Woche eigentlich schon bei gehabt und dann aber vergessen. Und deswegen habe ich den jetzt nachgeholt.
Okay, dann ist das der Hund im Moment wohl vor 3 Wochen.
Ja, der ist schon länger her.
Guck mal.
So. Wie war denn deine?
Spektakulär, vor allen Dingen deshalb, weil ich da gar nicht drauf vorbereitet war. Also ich war so, die Situation war, du liegst so ganz gemütlich auf deiner Sonnenliege am Wochenende und es ist alles friedlich. Du dürst so vor dich hin, liest ein Buch, machst einfach mal nix und plötzlich aus dem Off sind alle Hunde außer Rand und Band knurren, bellen bösartig an einer Stelle, die ungefähr 20 Meter von dir weg ist. Und da stand ein Mensch im Garten aus dem Off.
Mhm.
Ja, aus dem Off. Und sagte so, also dem war das aber auch völlig egal, dass gerade 4 Hunde um ihn rum standen und kurz davor waren, ihn zu töten. Der stand einfach da und sagte, ja, Entschuldigung, komme ich hier zur Hauptstraße? Und ich so,
Du bist ja entspannt.
Du bist ja wirklich zu tiefenentspannt, Kollege, aber auch ein bisschen zu nah an die Wand geschaukelt. Was ist los? Und dann sagte er so, also er hätte jetzt irgendwie keinen Zugang mehr nach oben gefunden, irgendwie den Berg hoch das wäre jetzt irgendwie total doof, hätte ihm auch echt leid, aber er hätte jetzt einfach irgendwie den kürzesten Weg gewählt und das ist durch den Garten. Und ich so, ja, danke für die Information. Und die Hunde waren immer wirklich, also ich musste sie dann wirklich weg. Zerren, mehr oder weniger, weil ich habe die selten, vor allen Dingen Pelle war sauer, der war richtig sauer. Und
naja, der hat seinen Job gemacht, ne?
Pelle, aber ja, aber ich meine, normalerweise ist das ja jemand, der eher so eine Schissbuchs ist und der normalerweise eher dann, weiß ich nicht, eher defensiv ist. Der war der Erste, der dran war und der war plötzlich 3-mal so groß. Und das fand ich eigentlich wirklich das Verwunderliche, dass wirklich, die haben sich zusammengerottet, was natürlich auch ein Stück weit klar ist. Aber die Energie, die hatten, ehrlich, wenn ich da gestanden hätte, ich hätte mich kurz eingenässt, glaube ich.
Ja.
Ohne Quatsch, unfassbar. Und die waren auch nah dran. Also sie haben jetzt nicht geschnappt oder was, dann machen sie nicht. Aber dem war sehr klar, der geht keinen Schritt mehr weiter, ist er dann auch nicht mehr. Aber
krass, wie mutig der ist. Vor allem, da kann ja wirklich was passieren.
Klar. Na klar. Das war wirklich völlig random. Ist das hier der Zugang nach zur Hauptstraße?
Was? Was? Bisschen lebensmüde.
Ja. Aber interessant einfach das Rudel dann zu sehen, wie das Rudel reagiert. Es war nicht freundlich. Es war wirklich nicht freundlich. Und er ist stehen geblieben. Das war, glaube ich, sein Glück. Weil der war irgendwie, also Pelle war so in Höhe, auf Schritthöhe. Weiß ich nicht.
Ja, so eine Gruppendynamik ist ja auch echt krass, ne? Und du hast ja jetzt auch einige Große dabei. Das klingt ja auch einfach abgefahren.
Oh, ja.
Und dann stiften die sich noch gegenseitig an.
Ja.
Also wir haben ja auch ein paar Kinder, die klingeln immer bei uns, ne? Wenn sie dann meine Kinder rausholen wollen zum Spielen oder so. Mhm. Und dann stehen die aber, wenn ich dann die Tür aufmache, richtig weit weg. So ganz weit weg von unseren Tür. Wo ich dann immer sage, ihr braucht keine Sorge haben. Die kommen nicht raus, die Hunde. Die sind drin und da passiert auch nichts. Also, aber das ist so imposant, wenn die melden, die Hunde. Das klingt einfach krass, wenn mehrere Hunde bellen. Und da, so also umso krasser ist das, wenn du dann auch noch stehen bleibst, wenn die da alle auf dich zuschießen.
Ja, total. Ja. Und vor allen Dingen.
Naja, besser als wegrennen, muss man ja nun auch sagen.
Das ist auf jeden Fall.
Wäre ja noch dümmer gewesen.
Ja, das wäre richtig dumm gewesen. Ja. Aber selbst Spanda, die hat ja mittlerweile eine Stimme, als ob sie irgendwie zu viele Zigaretten raucht und zu viel Whisky am Tag trinkt. Ne?
Hat die so eine Reibeisenstimme?
Voll, das ist mir inzwischen wirklich so. Das ist wirklich so eine sehr tiefe, raue Stimme. Da ist nichts mehr von der hohen, piepsigen Stimme. Das ist sehr, sehr tief geworden. Und auch sehr rau. Und aber auch zwischendrin auch mal so ein tiefes Luftholen. Ne? So ein Ja, also da habe ich auch gedacht, oh, nicht, dass ich noch zum Tierarzt muss. Guck mal, da ist wieder die Brücke.
Ja, wobei, da hättest du wahrscheinlich eher mal in die Notaufnahme gemusst mit dem Menschen.
Ja, ich dachte auch wegen Spanja, weil sie sich dann doch sehr aufgeregt hat.
Ach so, weil
sie
sich so aufgeregt hat, okay.
Und auch die Luft gezogen hat. Ja, Tierarzt, schwieriges Thema. Ich weiß noch sehr genau, dass bei meinem ersten Hund, da habe ich dann auch sehr viele Ratgeber gelesen und da sagte mir dann auch irgendein Ratgeber, nehmen Sie auf jeden Fall immer ein Leckerli mit zum Tierarzt und geben Sie ihm das dann beim Tierarzt, auch im Wartezimmer, damit er immer das verknüpft, das Positive mit dem Tierarzt. Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich ein großes Leckerli mitgenommen und ausgerechnet ein, was war das, getrocknetes getrocknete Lammlunge, glaube ich, oder Kuhlunge, was weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall das gestunken wie die Pest.
Oh, hast du dich direkt richtig beliebt gemacht, ja?
Und ich komme in den Behandlungsraum rein und dann zieht Betty dieses Ding aus dem Maul und schmeißt das im Papierkorb völlig wortlos. Völlig so.
Ansage.
Was ist denn das für eine Scheiße? Wirklich so voll. Das, ja, wir waren sehr schnell Freunde, der Tierarzt und ich nicht, weil ich dann doch sehr gedacht habe, so, okay, man kann ja sagen, können Sie das nächste Mal irgendwie nicht mitbringen oder finde ich keine gute Idee oder was auch immer, aber wirklich so, was ist das denn? Zack, Mülleimer auf und weg war das und Betty so, hä? Vater, mal Moment, das war mir.
Vater!
Kannst du noch mal bitte das rausholen da? Ja. Also dann begann so ein bisschen die Odyssee nach einem richtigen Tierarzt. War nicht so geil. Mhm. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann einen gefunden habe, der ihr das Leben gerettet hat. Und das war sehr, sehr knapp damals. Er hat gedacht, es wäre eine wahnsinnig gute Idee, einen Köder zu fressen mit Schneckenkorn.
Oh. Mhm. Oh.
Und das war dann wirklich sehr, sehr knapp. Und der Retter, der sie da noch wieder ins Leben geholt hat, der wurde dann auch mein Tierarzt für immer. Aber was sagt die Spezialfrau, die Expertenfrau, die beim Tierarzt gelernt hat? Würde meine Oma immer sagen.
Und beim Tierarzt gelernt
und dann gut geheiratet.
Okay.
Das wäre so war meine Oma. Hauptsache, sie heiratet gut. Das ist.
Gut, jetzt weiß ich nicht, was da die Merkmale sind. Heirat. Weiß es nicht, ne? Es ist ja lange her, was da subjektiv damals. Ich gehe davon aus, dass es um eine Sicherheit ging.
Ich glaube ja, es war damals so. Also irgendwie, das war dann irgendwie auch vor dem Krieg, glaube ich, noch, oder im Krieg.
Da hatten Menschen andere Sorgen.
Definitiv. Da war auch die Emanzipation noch nicht ganz so weit fortgeschritten.
Boah, ich habe jetzt noch ein Video gesehen. Das ist unfassbar, was das heute in einem Menschen auslöst. Und das war damals völlig okay. So, ich glaube, 70er Jahre, 60er Jahre, wo darüber gesprochen wurde, Frauen am Steuer und so. So ein Interview.
Ja,
brutal.
Siebter Sinn.
Ja, es war siebter Sinn. Da gibt's ja dann noch ein Video, wo gesagt wird, ja, der Mann, der kommt jetzt von der Arbeit und jetzt gibt's eine Wochenend-Freizeitsituation mit der Familie. Der arme Mann, der ist jetzt in einer Art Isolation. Jetzt muss die Frau für sein Wohlergehen sorgen. Ich habe das geguckt. Ich habe gemerkt, wie mir der Puls irgendwie so richtig fies in die Kehle hoch hochgeschlagen hat. Und ich bin bestimmt nicht eine krass emanzipierte Person, aber das war was, musste wirklich ganz, ganz schwer wegatmen.
Sowas begeht mir auch immer. Das ist noch nicht so lange her, das darf man nicht vergessen. Das ist noch nicht.
Ja, 70er meine ich, ne?
Ja, ich glaube auch.
Ja, so ja, ja. 70er, 80er. Ja, ja.
Wirklich völlig absurd.
Ja.
Nein, aber was ich eigentlich eher sagen wollte, wie ist das mit deiner Erfahrung und was gibt es Parameter wirklich, wo man sagen kann, das ist ein guter Tierarzt oder ein schlechter Tierarzt in deiner Wahrnehmung? Also ist ja immer sehr, sehr, sehr mit viel Geschmack belastet, dieses Thema.
Also ich kenne tatsächlich ja wirklich super viele Tierärzte. Also einmal sind das Menschen, mit denen ich gemeinsam gelernt habe, die nachher das Studium auch beendet haben, im Gegensatz zu mir, die jetzt halt eben auch Tierärzte sind. dann habe ich ja bei vielen Tierärzten gearbeitet. Meinen ersten Job beim Tierarzt hatte ich tatsächlich, da war ich 12. Da habe ich nach der Schule da ausgeholfen. Von daher bin ich da irgendwie reingeboren in das Thema. Und das ist ja auch eigentlich ein Thema, was mich wahnsinnig, wahnsinnig viel interessiert. Und ich glaube, für mich ist das, was am Ende den Tierarzt, einen guten Tierarzt macht, tatsächlich die Tierliebe. Weil viele Tierärzte auch Tierärzte sind, weil das ein lukrativer Job ist. Oder zumindest dachte man das mal, dass das so ist. Oder das ist mal, ist es auch unter gewissen Umständen, ne? Das ist jetzt eine Klinikleitung. Oder da der Boss von so einer großen Klinik oder Praxis, dann ist das sicherlich sehr lukrativ, aber der angestellte Tierarzt, der arbeitet für einen Hungerlohn. Also von daher, das ist ein bisschen auch wie in der Humanmedizin. Du kannst damit das große Geld machen, kannst aber auch absolut viel zu viel arbeiten, viel zu viel Belastung erleben und viel zu wenig dafür bekommen. Und ich kenne halt sehr, sehr viele Tierärzte, die wirklich einfach wegen der Sache diesen Job machen. Und das sind die besten Tierärzte, weil die wirklich, denen geht's echt einfach um die Tiere.
Ja.
Das sind Menschen, die sehr leidenschaftlich sind, die wirklich voller Liebe für diese Tiere sind, die auch über ihre Grenzen hinweg arbeiten. Und davon gibt's sehr, sehr viele. Man muss sie halt finden. Und wie finde ich das heraus? Natürlich zum einen, der Umgang mit dem Tier ist ja am Ende das fast Wichtigste. Die Tierärztin, bei der ich jetzt aktuell bin, das ist auch eine Gemeinschaftspraxis, aber ich gehe immer zu der einen. Die ist, glaube ich, auch mit Praxisinhaberin und die strahlt das für mich total aus. Also die strahlt für mich eine ehrliche Liebe zu den Tieren aus, ein großes Interesse. Der Umgang mit den Tieren ist super achtsam. Das ist die Tierärztin, die mit mir zusammen um eine Maus geweint hat. Das fand ich, das war so der Moment, wo ich sie echt adoptiert habe. Und da habe ich gedacht, okay, hier gehe ich auf jeden Fall nicht mehr weg. also von daher, das ist für mich das Wichtigste. Und dann direkt danach kommt natürlich die fachliche Kompetenz. Und auch hier, ein guter Tierarzt weiß, wo seine Grenzen sind. Das ist wie bei einem guten Humanmediziner oder einem guten, von mir aus auch Hundetrainer, der auch sagt, okay, hier weiß ich gerade nicht weiter, ich muss dich an einen Kollegen weitergeben. Und ein guter Tierarzt tut das auch. Der wird auch sagen, ich bin hier am Ende mit meinem Latein oder ich weiß nicht oder ich muss mich mal jetzt einmal besprechen mit einem Kollegen. Ich bin da unsicher und das finde ich sehr kompetent. Also jemand, der immer alles weiß und der alles so radikal, so ist das. Das mag ich bei Ärzten grundsätzlich nicht und schon gar nicht, wenn es um jemanden geht, der selbst sich nicht äußern kann, also ein Tier oder ein kleines Kind, da muss man echt aufpassen. Und das ist zum Beispiel jetzt auch die Qualität meiner Tierärztin, die sagt, also wir müssen jetzt das probieren, wir können das jetzt probieren, wir probieren das, wir schauen uns das so mal an. Wenn das klappt, dann können wir in die Richtung arbeiten, ansonsten müssen wir nochmal überlegen. Und das finde ich eine schöne Herangehensweise an eine Problematik. Nicht zu sagen, das muss so und so sein, das mache ich jetzt so und so, das ist aber so, sondern einfach eine Offenheit dafür, dass man vielleicht noch nicht richtig liegt oder dass man in einer Findung ist. Nicht dieses Gott in Weiß Ding. Und und das ist das, was ich jedem so mitgeben würde. Wie verhält sich der Tierarzt deinem Tier gegenüber? Hast du das Gefühl, dass er ein ehrliches Interesse an deinem Tier hat? Hat er einen guten Umgang mit deinem Tier? Ist dem Arzt wichtig, dass das Tier sich wohlfühlt in der Behandlung? Ne? Also Wie spricht der mit dem Hund? Wie fasst er den Hund an? Wie sehr drückt er seine Behandlung über oder wie sehr stülpt er seine Behandlung über das Tier drüber, obwohl das Tier vielleicht gerade panisch ist? Ein guter Tierarzt kann auch gut mit Hunden. Und ich habe zum Beispiel auch oft die Situation gehabt, dass die Tierärztin gesagt hat, nee, das ist jetzt hier zu stressig für Sie, wir nehmen Sie jetzt mal vom Tisch, wir müssen das am Boden machen, da fühlt die sich wohler. Dann kniet die auf allen Vieren am Boden. Ja, das ist sicherlich keine angenehme Arbeitsweise, aber im Sinne des Tieres. Finde ich ziemlich cool.
Das ist total. Also ich, da fällt mir ein, dass meine Tierärztin zum Beispiel in Hamburg das grundsätzlich auf dem Boden macht und nur in Ausnahmefällen dann auf dem Tisch. Und du merkst auch, sie sitzt schon im Warteraum, der nicht so riesengroß ist. Und sie macht die Termine auch in einem großen Abstand, sodass du auch das Wartezimmer für dich hast. Und das heißt, du bist dann in der Lage, oder sie geht dann einfach auch, setzt sich auf den Boden und sodass der Hund dann eben auf einer Höhe ist mit dir und auch interagiert auch schon mit dem Hund und so. Ne? Es ist jetzt irgendwie gar nicht auf das direkt das Draufheben auf den Tisch, im Gegenteil. Aber ich denke, für mich ist es immer so, zwei Faktoren sind elementar. Sei empathisch und triff die richtige Diagnose. Das ist im Grunde genommen alles, was ich brauche. Und das ist aber auch dann schon wahnsinnig viel, streckenweise. Weil natürlich wissen wir, bei guten Tierarztpraxen ist es so, dass die wahnsinnig getaktet sind, was ich schon per se auch irgendwie immer komisch finde. Aber das ist so mein Problem, das ich eh habe. Dass es dann immer auch immer so viel sein muss und Profit sein muss, so schnell und viel wie möglich. Und man sich dann nicht so richtig Zeit nimmt auch für den Patienten. Schon fast so ein bisschen Ausmaße wie bei uns auch. Bei uns Menschen, wo so ein, kannst du ja mittlerweile schon bei, gibt es Praxismanagements, die dir dann genau ausrechnen, damit es rentabel ist, wie viele Minuten darfst du denn Zeit haben für deinen Patienten. Und so, das weiß ich, gibt es auch für Tierärzte inzwischen. Halte ich gar nichts von, sondern es ist halt immer so die Frage, wie empathisch bin ich auf der einen Seite, nehme ich mir Zeit und stelle ich die richtige Diagnose. Ich habe leider zu oft erlebt, dass falsche Diagnosen gestellt worden sind. Also siehe bei Spanja, das habe ich das eine oder andere Mal ja auch hier im Podcast schon gedroppt, was mich total geärgert hat, weil das sind so Sachen, schwierig die richtige Diagnose zu stellen. Richtig, was du sagst, dass man dann vielleicht einfach jemanden anderen auf den Plan ruft und sagt, da gibt es einen Spezialisten, den würde ich mir gerne nochmal anhören. Oder fahren Sie selber hin. Oder ich bin mir unsicher, holen Sie sich nochmal eine zweite Meinung an. Oder ich kenne jemanden, der das vielleicht einfach auch nochmal beurteilen kann. Also genau das, was du sagst, der Gott in Weiß für die Tiere ist für mich total daneben. Ich mag es auch nicht, mag auch die Götter in Weiß nicht für Menschen. So nach dem Motto, Wissen ist Macht, also auch so ein Oldschool-Denken. Aber jetzt kann man natürlich auch, Empathie gibt's halt nicht im App Store, das ist das Problem. Und das ist aber was für mich auch, was genauso für mich auch total elementar ist. Dass sich reinversetzen können, nicht nur in das Tier, sondern auch in den Menschen. Und scheißegal, ob das eine Maus ist oder ein Hund ist oder eine Kuh ist. Es gehört für mich erstmal dazu, dass man ja sich um das Tierwohl kümmert und auch um das Wohl des Besitzers. Und natürlich dann auch eine gewisse Kompetenz hat und ja, Tiere können nicht reden und ja, vieles kommt über auch Erfahrung bei dem Tierarzt, aber ich finde, es ist besser, keine Diagnose zu stellen und nochmal jemanden ins Kalkül zu ziehen, als eine falsche, weil man denkt, ach komm, ich bin Tierarzt, ich muss doch jetzt auch mal in der Lage sein, eine Diagnose zu stellen. Nein, ist halt nicht immer so. Und so diese Ehrlichkeit, die habe ich manchmal vermisst und dann vor allen Dingen aber auch so dieses Gehabe, ich weiß alles, du weißt nichts. Also wenn mir ein Tierarzt das Gefühl gibt, so nach dem Motto, alles Quatsch, was du sagst, so als Besitzer, das finde ich ganz, ganz schwierig. Und davon habe ich leider auch einige erlebt. Schwierig finde ich auch, wenn es so Tierarzt gibt, gibt es ja auch leider Tierärzte, für mich jedenfalls leider, die so wahnsinnig den Drang haben, in die Öffentlichkeit zu gehen. Gefühlt hast du dann in jedem Zeitungsartikel diesen Tierarzt, in jedem Podcast, in jedem Fernsehbericht und so weiter. So dieses sich darstellen, der Versuch, der Superexperte zu sein, das gibt's leider auch im Kleinen und im Großen. Ich wünsche mir manchmal eben für meinen Hund immer diese Unaufgeregtheit und das Kompetente und einfach auch mal dann, wenn ich eine Frage habe, so nach dem Motto, ist das ernst, dass ich dann auch eine ehrliche Antwort einfach kriege. Und eine gute Einschätzung, so dass ich hinterher sagen kann, der hatte recht, weil sonst kann ich selbst. Also, ja. Und das ist diffizil, weil nochmal Empathie und dann aber auch fachlich auf der anderen Seite beides im Einklang, das ist nicht so einfach zu finden, finde ich.
Das ist halt ein sozialer Beruf, ne? Man muss natürlich auch, so wie du als Hundetrainer weißt, dass du mit Menschen arbeitest, weißt du als Tierarzt auch, dass du mit Menschen arbeitest und dich hineinversetzen können musst. Plus natürlich ein Mensch, der Sorge um sein Tier hat, der kann auch mal ungeduldig oder vielleicht auch nervig sein. Das musst du halt als Tierarzt auch vertragen können und auch ein Verständnis für die Menschen dann haben. Ich habe damals, als ich Frieda gehen lassen musste, habe ich ewig noch da gesessen. Ich habe nachher gedacht, boah, ich habe dem da den Raum blockiert, stundenlang. Und der hat mich einfach gelassen. Mhm. Was für ein toller Mensch. Ja, das ist ja was Menschliches gewesen Total. Von ihm, weil ich habe ihm ja seinen Behandlungsraum da blockiert. Der hat ja auch an dem Tag bestimmt einfach durch mich Probleme gehabt und er hat nichts gesagt dazu. Der hat mich da einfach machen lassen. Das war eine sehr großherzige Geste. Hätte auch anders laufen können. Also wie gesagt, am Ende sind wir ja Menschen mit Gefühlen und Hunde sind hier bei uns etwas sehr Emotionales. Entsprechend muss man da sehr großherzig und viel Verständnis für Menschen haben, wenn man in diese Berufe geht. Das ist das eine. Trotzdem muss so eine Tierarztpraxis ja auch laufen. Und wer sich einmal ein Tiermedizinstudium angeguckt hat, also ich sag mal so, das ist die Königsdisziplin. Das ist ein verfickt schweres Studium, mein lieber Mann. Also das ist so hart. Mhm. Das ist so ein hartes Studium. Das wirklich, es ist einfach krass. Ich ziehe den Hut vor jedem, der sich da durchgeboxt hat. Das ist nicht nur inhaltlich unfassbar diffizil, das ist eine irrsinnige Paukerei, emotional echt grenzwertig, weil du gehst ja als tierliebhabender Mensch in diesen Beruf und musst nachher auf irgendeinem Schlachthof dein Praktikum machen. Also da bräuchte ich ja nachher anschließend schon mal als erstes mal eine fette Therapie. Das ist echt krass und das ist Wahnsinn. Dann studierst du da Jahre um Jahre, das ist ein super langes Studium und das soll ja auch bezahlt werden. Wenn du die Verantwortung übernimmst für die Gesundheit anderer Lebewesen, dann ist das etwas, was psychologisch ja auch sehr belastend ist. Ich weiß, dass viele, viele Tierärzte, und ich glaube, die Selbstmordrate in dem Beruf ist nahezu Spitzenreiter. Weil die müssen echt viel aushalten. Die müssen permanent mit dem Tod der Tiere leben. Die müssen das wegstemmen, dass sie sehen, dass Tiere nicht artgerecht gehalten werden. Sie müssen sich mit den Qualzuchten auseinandersetzen. Das ist ja auch absolut gegen ihre Profession, ne? Also sie sind ja dafür da, Tiere gesund zu machen und sehen dabei zu, wie von Mensch gemacht quasi Tiere am Leben und an ihrem Körper leiden. Das sind ja auch Sachen, die ein Tierarzt wegstecken muss. Ich glaube, die Belastung emotional und psychologisch in diesem Beruf ist abartig hoch. Ich weiß das von Freunden, die Tierärzte sind, dass die wirklich sehr darunter leiden, dass ihnen das sehr schwer fällt, dass ihnen das auch immer wieder schwer fällt, Tiere einzuschläfern, obwohl sie sich sicher sind, dass das in dem Moment das Richtige ist. Trotzdem ist das etwas, das nimmst du auch mit nach Hause. Mhm. Und du musst ja die Emotionen der Menschen musst du ja auch noch verpacken. Das ist ja ein bisschen wie bei jemandem, sagen wir mal jetzt ein Psychologe, der ja auch den ganzen Tag mit ganz extremen Emotionen von Menschen zu tun hat. Das ist sehr belastend. Und das muss ein Tierarzt auch. Also wenn ich überlege, was ich schon für Dramen persönlich, nur ich, erlebt habe beim Tierarzt, wenn ich ein Tier gehen lassen musste oder wie jetzt, wenn ich mit Boogie zum Tierarzt gehe und ich bin voller Sorge, dann ist das etwas, da muss die Tierärztin, das muss die auch auffangen und die nimmt meine Ängste und meine Sorge nimmt sie ja auch mit auf. Und ich habe da allerhöchsten Respekt vor. Das ist ein echt harter Beruf und ich finde das nur fair, wenn der auch vernünftig honoriert wird. Tierärzte sind schweineteuer. Ich weiß das, weil ich im Moment auf viele andere Dinge verzichten muss, weil ich meinen Hund da ewig hinschlepp. Aber es ist nicht überteuert. Absolut nicht. Und sie sollen das, es ist kein ehrenamtlicher Beruf. Die sind keine heiligen Samariter. Das ist ein ernstzunehmender Beruf. Dem liegt ein unglaubliches Studium zugrunde. Die müssen eine Praxismiete bezahlen. Die müssen unglaublich teure Geräte bezahlen. Die müssen ihr Personal bezahlen. Das ist wirklich Wahnsinn, was da für Kosten auch entstehen. Das ist ein riesen Kostenapparat. Und die haben womöglich Wahnsinnskredite aufgenommen, schon während ihrer Studienzeit. Das Studium hat möglicherweise 8 oder 10 Jahre gedauert. Mhm. Von daher möchte ich das nur noch einmal sagen, weil die Gebührenordnung ja auch gerade hochgegangen ist beim Tierarzt. Das habe ich auch schwer zu spüren bekommen. Immer wenn man da hingeht, denkt man sich so, boah, was macht der sich jetzt hier die Taschen voll? Ich bin mir nicht sicher. Es gibt Praxen oder Kliniken, die sehe ich auch. Offensichtlich ist das eine Gelddruckmaschine. Da geht's aber auch nicht mehr um die Tiere. Nur wenn ich jetzt in meine kleine Praxis gehe, wo ich mal hingehe, da sehe ich das nicht. Klar kostet das sein Geld und es ist teuer, aber ich sehe viel Menschlichkeit, ich sehe viel Tierliebe. Ja, ich muss auch echt gucken, wie ich das alles bezahle, aber die müssen ja auch irgendwie irgendwo bleiben. Und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Tierärzte müssen für all das, was sie da tun, auch bezahlt werden. Ne?
Ja.
Das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn wir jemanden finden, der uns gut begleitet mit unserem Tier und all diese Parameter stimmen, dann hat er sich sein Honorar auch echt verdient.
Ja, total. Also ich denke genauso wie du. Also das ist so ein Faktor, der so ein bisschen auf die Empathie einzahlt, die ich vorhin gesagt habe, dass du natürlich schon auch das Gefühl haben musst, gut aufgehoben zu sein und dass aber auch so ein Tierarzt innerhalb von Minuten umswitchen muss. Also das heißt, der muss ja letztendlich einfach auch von einem Bedürfnis ins nächste, von einer Krankheit in die nächste und manchmal von einer Lappalie in was ganz Großes. Und genau diese Flexibilität zu haben, sich immer wieder neu darauf einzustellen und ohne Pause, vielleicht hat er mal eine Mittagspause, aber ansonsten geht es zack, zack, zack durch.
Mhm.
Und streckenweise muss das natürlich auch so, weil exakt das, was du sagst, so Tierärzte, die haben einfach von der Struktur her schon irgendwie wahnsinnige Kosten. Es gab mal auch einen Tierarzt, der zu mir gesagt hat, gewagte These, aber weiß nicht, ob die stimmt, dass mehr als 50% der Tierärzte eigentlich pleite sind, weil sie einfach viel zu viele Kosten haben und viel zu wenig reinkommt. Kann ich so überhaupt nicht beurteilen, das war so mehr so ein Insider. Aber ja, das sind natürlich dann Voraussetzungen, die nicht ohne sind und der Unterschied, es gibt keine Krankenkasse, es gibt schon eine Krankenkasse für Hunde, klar, aber in der Regel ist es einfach auch wahnsinnig viel Arbeit. Und wenn der Tierarzt Glück hat, dann setzt er mal eine Spritze für die Impfung und dann geht der Patient wieder. Wenn es doof läuft, sind es große Operationen. Und große Operationen beim Menschen alleine, guck mal, was die so kosten. Dann können wir noch glücklich sein, wenn es beim Hund dann deutlich günstiger ist. Aber von der Komplexität sind es teilweise ähnliche Operationen. Naja. Ich will damit eigentlich nur sagen, dass natürlich braucht es Verständnis für diesen Beruf und natürlich braucht es auch Verständnis für das Pensum, das sie leisten müssten. Und auf der anderen Seite denke ich mir dann immer auch, dass es auch ganz gut ist, sich einfach mal mehrere anzugucken und sich zu gucken, wie fühlt sich das eigentlich an. Das ist ja genauso, wie wenn wir uns einen Arzt angucken. Und ich glaube auch dann, wenn man gerade wie jemand wie du, der in so einer Situation steckt, wo es einfach auch wahnsinnig wichtig ist, auch den Tierarzt zu haben, der dir dann zur Seite steht und auch Mut macht und so weiter. Das kann auch nicht jeder. Also ich glaube, ich kenne noch viele Tierärzte, die sind bestimmt fachlich super gut, aber da fehlt die Empathie und umgekehrt genauso. Und ich finde beides total wichtig, dass man beides kann. Vieles kommt auch über die Erfahrung, die so ein Tierarzt dann auch macht. Aber auszuprobieren finde ich ganz, ganz wichtig, auch für den Hund selber. Weil ich kenne auch die Ärzte, die können mit Hunden total gut umgehen. Und da verzichte ich dann darauf oder gehe ich gerne auch den Kompromiss an, dass der vielleicht eher ein Katzenmensch ist als ein Hundemensch. Aber der Hund, also mein Hund kann gut da sein und mit dem Menschentierarzt was anfangen und ich kriege ein valides, tolles Ergebnis und eine Diagnose und ich kann damit arbeiten. Manchmal auch lieber, aber das ist immer so eine Abwägungssache, die wir dann auch immer wieder treffen müssen und sich da mehrere anzugucken, finde ich eine total gute Idee übrigens auch. Ein großer Unterschied finde ich zwischen Männern und Frauen. Das ist ganz lustig, da stecken die Tierärzte teilweise noch in der Oldschool-Welt. Die männlichen Tierärzte sind bei meiner Fürhalten immer noch viel mehr die Götter in Weiß, wohingegen die Frauen deutlich, deutlich empathischer sind und zugewandter sind. Also zumindest ist das meine Erfahrung. Und ich finde es gut, dass augenscheinlich auch immer mehr Frauen diesen Studiengang nehmen und sich selbstständig machen und so weiter. Das war lange Zeit voll die Koryphäe, auch eine Männerdomäne. Also ich glaube, total komplex und am Ende läuft es doch immer wieder darauf hinaus, selbst wenn ich mir 2, 3, 4 angeguckt habe, wo fühle ich mich gut aufgehoben und kann sich da der Hund auch einigermaßen wohlfühlen und wird nicht in ein Wartezimmer gesetzt, das 10 Quadratmeter groß ist, wo 15 Hunde warten und wo es heiß ist und kein Wassernapf gibt und lauter solche Sachen. Also es gibt schon auch krasse, extreme Tierarztpraxen, auch in Köln, die ich schon gesehen habe.
Ja, in Köln, also da kann ich dir absolut beipflichten. Tatsächlich habe ich interessanterweise überhaupt gar nicht die Erfahrung mit Mann-Frau gemacht wie du. Es gab einen Fall, ein Tierarzt, der absolut mit Tieren nichts am Hut hatte. Also das war sowas, der Vater war Tierarzt, der Opa war Tierarzt, alle waren Tierarzt, also wurde er Tierarzt, konnte aber mit Tieren nicht im geringsten was anfangen. Das hat man auch gespürt mit jeder Faser. Das war schrecklich, ein ganz fürchterlicher Typ und hat jedes Mal, wenn eine Katze in den Raum kam, die eh schon, also ich muss dazu sagen, ich habe halt zeitweise da gearbeitet, deswegen weiß ich das, dann hat er immer so auf den Tisch gehauen. Wo die Katze in so schon halb hysterisch in dieser Box drin sitzt, sondern hat er immer, wenn er so ein feuriges Gespräch, der war eher als Typ sehr laut, der immer mit der Hand auf den Tisch gehauen und dieses Tier da drin ist gestorben. Und ich dachte nur, aber wie kannst du denn so unglaublich egozentrisch sein und so wenig im Außen, so wenig mal gucken, was um dich rum gerade so, überhaupt keine Wahrnehmung für die Tiere gehabt, also ein schlechter Typ einfach. Aber ansonsten habe ich mit allen maskulinen Tierärzten, die ich so kennengelernt habe, super gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Anschließend, wie gesagt, dem Arzt, der mich da stundenlang hat, noch mit Frieda sitzen lassen. Ich habe schon echt viel Beef mit Frauen gehabt.
Ja,
wir hatten eine in Köln, die hat immer die Welpen kastrieren wollen. Und dann kamen die Leute bei mir in die Welpenschule und so, ja, der wird ja nächsten Monat kastriert und stopp mal hier kurz. Was redest denn du da jetzt? Du meinst, der wird irgendwann läufig oder eben bei einem Rüden dann halt kommt in seine Geschlechtsreife oder was meinst du? Nein, die Tierärztin hat gesagt, wir sollen kastrieren, noch bevor das passiert. Okay. Und so nach dem 3., 4. Mal habe ich da mal angerufen und dann haben wir uns richtig in die Haare bekommen. Weißt du, die eine will halt, also ich meine, das ist ja auch einfach eine lukrative Operation.
Ja, ist es.
Frühkastration ist auch noch lukrativer, ne, weil höhere Risiken birgt. Und natürlich, weißt du, können die Leute ja auch abwandern. Ne? Wenn du mal einmal den Welpen da sitzen hast, dann kannst du ihn ja eben schnell kastrieren. Wenn du Pech hast, wandern sie dir früher oder später ab, weil sie vielleicht auch merken, dass du ein Arsch bist. Und gehen ihren Hund dann mit 2 Jahren woanders kastrieren und nicht bei dir. Und dann hast du nicht die OP kassiert, sondern ein anderer Tierarzt. Also so habe ich mir das gedacht nachher. Auf jeden Fall habe ich mich mit der total in die Haare bekommen. Dann kam die mir noch mit dem Beispiel aus den USA an, dass ja in den USA das gang und gäbe wäre. Und habe gesagt, ja, in den USA ist auch völlig üblich, im Hund die Stimmbänder zu amputieren, wenn er zu viel bellt. Also wollen wir uns jetzt echt da irgendwie mit messen? Es gibt ein Gesetz. Und das heißt, ein gesundes Organ wird nicht amputiert. Und wenn die Gebärmutter des Welpen gesund ist, und das ist sie ja nun in 99,99% der Fällen, dann wird die auch nicht amputiert, weil es ist sonst rechtlich nicht haltbar. Das geht gegen das Tierschutzgesetz. Und ich habe ja auch damit gedroht. Und der Nächste, der bei mir steht und mir erzählt, dass er seinen Hund kastrieren lässt, das melde ich auch. Naja, die hat dann irgendwann mal ihre Klinik geschlossen. Aber ich, also, ja, ne, also, was soll man dazu sagen?
Schwierig.
Was soll man denn dazu sagen? Da fehlen einem ja die Worte. Das ist ja... Das ist ja Wahnsinn. Und natürlich, wie in jedem Beruf, gibt es überall immer schwarze Schafe, aber an denen, da sollten wir einfach so schnell wie möglich das Weite suchen. Ich glaube, man muss sich wohlfühlen, man muss das Gefühl haben, der Hund fühlt sich wohl, man muss das Gefühl haben, dass einem zugehört wird und dass man ernst genommen wird und dass derjenige sein Bestes gibt. Und wenn die Parameter stimmen, dann hat man ja eine gute Praxis erwischt. Und ich glaube, es gibt echt sehr, sehr viele sehr coole Tierärzte da draußen. Ich kenne deutlich mehr wirklich super Tierärzte als andersrum. Das würde ich jetzt bei Humanmedizinern so nicht sagen unbedingt. Aber bei Tierärzten habe ich tatsächlich einfach sehr viele sehr, sehr tolle Menschen kennengelernt, die wirklich wegen der Sache da in dem Job sind. Und ich glaube nämlich, das ist tatsächlich nicht der Beruf, womit du dir da irgendwie ein goldenes Schloss hinstellst. Also das sind Einzelfälle, ne, bei diesen ganz großen Praxen, aber die kleine Praxis nebenan, die ist ein kleines Unternehmen wie jedes andere. Da wird nicht der große Reibach gemacht.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unseren Tierärzten. Du zu deinem, ich zu meinem.
Ja, ich muss tatsächlich jetzt los.
Siehst du? Guck mal. Deshalb, ich dachte schon, du hast so die Kurve gekriegt, so galant irgendwie so. Das ging so Richtung Schlussplädoyer, euer Ehren.
Und dann dachte ich also, mir so, ja. Habe ich da jetzt schon meinen Ruf weg? Am Ende war nochmal so ein, nur einmal so mein ganzes emotionales Inneres auszukippen.
Ja, es ist ungefähr so wie Heiner Geißler früher. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der ein oder andere, nee. Wenn du noch kennen, Generalsekretär der CDU damals, der dann irgendwann im hohen Alter immer wieder in Talkshows war und der dann immer wieder auch, der hat immer den Anfang und das Ende gemacht von so einer Talkshow. Und am Anfang hat er immer gesagt, wir wollen doch alle, dass es gut geht in Deutschland, oder? Und hat natürlich alle so, ja. Yeah! So, und dann war er der Liebling natürlich. Und dann hat er am Ende gesagt, also ich fasse das alles nochmal zusammen und hat dann irgendwie auch nochmal einen Klatscher gekippt, weil alles nochmal schön zusammengefasst hat. Bist du jetzt also quasi die Generalsekretärin von Der will nicht nur spielen?
Einverstanden.
Gut. Dann wünsche ich einen schönen Tag und viel Erfolg am Tierarzt. Ebenso. Und wir hören uns nächste Woche zur der letzten Folge vor der Sommerpause. Krass.
So ist es. Ja. Aber da werden wir Energie tanken für viel guten Input danach.
So wird es sein.
Oder Output. So alles klar.
Bis dahin, Sarah.
Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.